Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer draußen an den Geräten. Schon wieder ist ein Monat vorbei und wir schauen zurück auf einen goldenen Oktober. Also vom Goldpreis her gesehen war er schon sehr golden. Da freuen sich diejenigen, die mal klassisch geheiratet haben mit goldenen Ringen und so. Der Partner ist jetzt wieder mehr wert. Was für ein praller Monat. Gleich am Anfang stand das Jubiläum 20 Jahre deutsche Einheit. 20 Jahre, wir sind ein Volk. Ja, tatsächlich, wir sind ein Volk. Aber was für eins? Genau um solche Fragen an hohen Staatsfeiertagen zu beantworten, halten wir uns einen Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat eine wichtige Funktion. Er muss Sinn stiften können. Unser Bundespräsident Wulff, noch relativ neu im Amt, zu dem er etwas plötzlich gekommen, weil der alte stiften gegangen war, ist für einen Präsidenten noch sehr jung. Man hatte bis dahin irgendwie immer den Eindruck, er sei über Osnabrück und Hannover nicht weiter hinausgekommen. Vielleicht ist es gut, wenn er in Berlin-Kreuzberg erst einmal sozialisiert wird. Wir waren gespannt. Was würde er uns am Tage der Einheit Bedeutendes sagen? Und er sagte uns wirklich etwas, was noch kein Präsident vor ihm gesagt hatte. Er sei auch der Präsident aller Muslime in Deutschland. Und schon war das Volk, das sich gerade als eines feierte, uneins. Zwietracht am Tag der deutschen Einheit. Wer sind wir überhaupt? Wer darf bei uns mitmachen und warum? Und da ging's ab. Integration wurde zum Schlag- und Schlachtwort. Die Debatte war ja nicht neu. Sarrazin hatte schon vor Jahresfrist ein Kopftuchverbot an deutschen Schulen gefordert, was zu erheblichen Problemen beim vorweihnachtlichen Krippenspiel geführt hatte. Dabei sind wir deutsche Integrationsexperten. Hatten wir nicht gerade mit der Vereinigung bewiesen, dass wir 17 Millionen Wirtschaftsflüchtlinge aus der DDR in die Marktwirtschaft integrieren konnten, die nicht mal einen Asylantrag gestellt hatten? Darunter Angehörige von beinharten kommunistischen Organisationen wie SED und FDJ? Eine ehemalige Propagandaleiterin der FDJ schaffte es sogar bis ins Bundeskanzleramt. Sie ist vorbildlich integriert. Sie war allerdings dazu auch bereit, das FDJ-Hemd auszuziehen. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer forderte dann Mitte des Monats einen Zuwanderungsstopp von Menschen aus fremden Kulturen. Er sagte, wer hier leben will, müsse sich zu unserer Leitkultur bekennen. Und das bedeute, christliche Werte zu achten. Eben, so wie er das mit seinen mehreren Frauen macht. Und eine zentrale Forderung war natürlich, wer hier leben will, muss die Sprache lernen. Das fordern alle. Auch die vielen, welche Integration nicht mal buchstabieren könnten. Andererseits, wir sollten nicht zu viel Angst haben. Denn wir wissen doch, wir können auch Menschen integrieren, die nur schlecht Deutsch sprechen und seit Jahrzehnten auf Staatskosten leben. Wie zum Beispiel Edmund Stoiber. Toll, ja, wir sind ein Volk. Was für ein Volk. Wissen Sie, ich habe mich ja oftmals in den letzten Monaten gefragt, was ist mit uns Deutschen los? Da passieren die dollsten Sachen und wir bleiben gelassen. Da werden mal eben übers Wochenende so locker weitere 40 Milliarden für die Hyporil Estate klargemacht. Da stecken wir weg. Da geben sie zu, dass ins Atommüllklo Asse 10-mal so viel Strahlenmüll geschmissen wurde, als bisher zugegeben. Na und? Asse, das sind Altlasten aus dem letzten Jahrtausend. Da hatten wir den Müll noch nicht so getrennt. Es kommen eh noch tausende Tonnen Atommüll dazu. Okay, wir geben jede Pfandflasche brav zurück, aber für den Atommüll gibt es eben keine Pfandflaschen. Das ist ein Weg. Am 15. Oktober war Welternährungstag. Da mussten wir bedauerlicherweise feststellen, fast 1 Milliarde Menschen hungern, mehr als vor 14 Jahren, als wir beschlossen, die Zahl der Hungernden zu halbieren. Das ist gar nicht schön. Andererseits regt es uns auch nicht so auf. Ist halt so. Aber dann gehen die Leute in Stuttgart auf die Straße, massenhaft. Warum? Wegen einem Bahnhof. Stuttgart 21. Die Grundidee ist ja gar nicht so schlecht. Da soll eine Bahnstrecke hin, dass man 20 Minuten schneller von Stuttgart wegkommt. Und dann noch unterirdisch durch, dass man die Stadt gar nicht sehen muss. Dagegen stehen auf einmal mehr Demonstranten auf der Straße als zu Wendezeiten in der Heldenstadt Leipzig. Leute, hier geht es um die Zukunft unseres Landes. Wer das nicht sehen will, die schöne neue Welt, die wir bauen, dem zeigen wir es aber. Dem brennen wir schon mal unser christliches Menschenbild mit dem Wasserwerfer ins Gesicht. Und Angela Merkel kämpft mit. Schließlich ist das ihr Herbst der Entscheidung. Sie macht ihre Zukunft von diesem unterirdischen Projekt abhängig. Die Wahlen in Baden-Württemberg sollen entscheiden, nicht nur über ihren Hilfsmops Mappus, sondern auch über ihre eigene Zukunft. Merkel-Dämmerung. Das soll es gewesen sein? Die einst stärkste Frau der Welt verendet im Sackbahnhof. Sie ist bereits jetzt laut Forbes-Magazin gerade abgerutscht auf Platz 4 der stärksten Frauen. Allerdings noch knapp vor Lady Gaga. Unsere Perle der Uckermark bleibt stecken in dieser Bahnhofsmission. Au, au. Nachher wird man fragen, warum sind die Dinge im behäbigen Stuttgart so plötzlich hochgekocht? Vielleicht, weil kurz vorher in Hessen eine Krawallschachtel abgetreten ist. Der Wahlkampfberater von Roland Koch, Dirk Metz, war aber nur kurz arbeitslos. Er trat in die Dienste von Herrn Mappus, genau 14 Tage vor dem Wasserwerfereinsatz in Stuttgart. Naja, wenn es ganz schlimm kommt, glänzt uns schon mal aus allen medialen Kanälen der Mann an, der danach alles rettet. Die einzig verbleibende Lichtgestalt, Freiherr zu Guttenberg. Den hat Merkel leider noch nirgendwohin abschieben können. Jetzt kommt er, hochgelobt und hochgeschrieben, der Franken-Obama, Seite an Seite mit seiner strahlenden Pornojägerin. Ein Glück, wir sind gerettet. Sie hören zugespitzt den Monatsrückblick der Radiospitzen auf Bayern 2. Und ich bin Arnulf Rating. Anfang Oktober kam ein Film über den Macher von Facebook zu uns. Die Story vom US-Schüler Zuckerberg. Mit ein paar Mausklicks zum Milliardär. Mit Facebook. Der Renner im Internet. Das soziale Netzwerk. Da gibt es zwar gerade auch Meldungen über Sicherheitslücken und Zensur. Eine Seite von Castor-Gegnern wurde gerade getilgt. Egal. Informationstechnologie ist geil. Das boomt. Da sind wir bei. Zukunft pur. Facebook, Twitter, neue Apps fürs Handy. Das iPad von Apple. Da können viele zum ersten Mal ein Buch lesen. Diese Entwicklung ist rasend. Wissen Sie noch? Vor 25 Jahren war Fax neu. Fax, kennen Sie noch? Dieses Geräusch? Bipu, brrrr. Junge Menschen heute kennen das gar nicht mehr. Die fragen, was ist das denn für ein Klingelton? Bipu, brrrr. Dieses Geräusch hat die DDR kaputt gemacht. Ja, die Stasi-Abhörer, die waren im Osten in allen 625 Telefonleitungen. Als die vor 25 Jahren zum ersten Mal dieses Geräusch hörten, haben die gesagt, das ist eine geheime Botschaft, wir müssen rauskriegen, was das heißt. Das waren ja geschulte Fachkräfte, die sind da systematisch ran. Die haben sich schlau Notenpapier besorgt und diese Melodie als Noten aufgeschrieben. Bipu, brrrr, haben aber nicht rausgekriegt, was das bedeutet. Nun kam diese Melodie immer öfter. Da haben sie noch mehr Notenpapier gekauft. Aufgeschrieben, immer mehr, bis es in der DDR kein Notenpapier mehr gab. Da wurde die Stimmung schlecht und Mielke wurde scharf. Wir müssen das rauskriegen. Dann kauften sie normales Papier, haben mit der Hand die Notenlinien darauf gemalt und überall diese Melodien notiert. Sie haben es nicht rausgekriegt, aber in der DDR gab es kein Papier mehr. Und deshalb hatte Günter Schabowski am Abend des 9. November nur diesen kleinen Zettel. Ich glaube, das gilt ab sofort. Wenn Sie in der Planwirtschaft so planen, dass Sie kein Papier mehr haben, um den Plan aufzuschreiben, das ist blöd. So ging's los mit »Wir sind ein Volk«. Die Brüder und Schwestern kamen einfach so rüber. Wir haben gesungen »Die Verwandten sind frei, wer hat das verbraten?« Die hatten wir noch kurz vorher freigekauft. Wir wussten doch nicht, dass wir die alle umsonst kriegen. Da haben wir für einen Ossi 90.000 Mark bezahlt. Das muss man den Jüngeren erklären. 90.000 Mark, das sind 46.000, 47.000 Euro. Dafür kriegt man schon eine nagelneue Mercedes E-Klasse mit Ledersitzen und Schiebedach. Das haben wir gezahlt für einen gebrauchten Sony. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jetzt sind wir ein Volk. Aber viele, gerade junge Menschen, interessiert das gar nicht mehr so. Die müssen heute keine Mauern mehr überwinden. Die melden sich einfach bei Facebook an und machen damit. Facebook, das ist erstmal ein Volk. Ha, das ist nach China und Indien das größte Volk auf der Welt. Es wächst täglich. Facebook, das ist die Zukunft. Da können auch Menschen ein Profil erstellen, die sonst überhaupt gar keins haben. Also, die neuen Medien sind klasse. Facebook, Twitter. Über Twitter haben sie Meldungen schon mal 5 Minuten eher als über die normalen Nachrichtenagenturen. Toll. Umso erstaunlicher finde ich es dann, dass ich manche Meldungen nach 30 Jahren noch nicht habe. Wie im Fall Buback. Da findet heute im Herbst 2010 wieder ein Prozess statt. In Stammheim. Siegfried Buback, der Generalbundesanwalt und seine zwei Begleiter wurden vor über 33 Jahren ermordet. Einer der spektakulärsten politischen Morde in der Geschichte der Bundesrepublik. Und da stellen wir nach über 30 Jahren fest, wir wissen gar nicht genau, wer den ermordet hat. Aber da gab es doch Prozesse, Urteile, da saßen welche Jahre im Knast. Das Drumrum, die RAF, da gibt es tonnenweise Bücher, Zeitungsartikel, Spezialgesetze, Kriminalämter, Rasterfahndung, tausende Fernsehdebatten, ergreifende Spielfilme. Und wir stellen nach 30 Jahren fest, diejenigen, die man für die Tat verurteilte, waren gar nicht am Tatort. Und die Leute, die mit ziemlicher Sicherheit am Tatort waren, wurden wegen der Tat nicht mal angeklagt. Und das haben wir 30 Jahre nicht gemerkt? Wie kann das sein? Haben wir die Zeitung falsch rumgehalten? Sind wir bei den Nachrichten eingeschlafen? Wenn wir das schon nicht mitgekriegt haben, was kriegen wir dann mit? Dem Sohn des Ermordeten, Michael Buback, fällt da erst vor wenigen Jahren was auf. Der ermittelt, stellt Fragen. Er ist Naturwissenschaftler und akribisch. Und ihm sagen ranghohe Juristen von der Bundesanwaltschaft, es habe im Zusammenhang mit der RAF keine Fehlurteile gegeben. Aber ihm ging es gar nicht um Fehlurteile, sondern erstmal um fehlende Urteile. Michael Buback kommt zu der Ansicht, dass es eine schützende Hand über Verena Becker gegeben haben muss. Und jetzt gibt es einen neuen Prozess. Und nun kommt raus, da wurden Akten und Beweismittel vernichtet, aus Platzgründen. Und nach über 30 Jahren sind immer noch hunderte von Aktenseiten gesperrt, weil das dem Land schaden könnte. Ja, was soll da drinstehen? Steht da vielleicht drin, dass Verena Becker schon vor dem Mord an Buback mit dem Verfassungsschutz was hatte? Das kann doch nicht sein. Wir wissen zwar, schon die erste Waffe der RAF kam vom Verfassungsschutz. Aber wir wissen vieles nicht. Wir wissen immer noch nicht, wo Barschels Rotweinflasche aus dem Hotel in Genf geblieben ist. Die ist nicht wieder aufgetaucht, auch über Twitter nicht. Und wir wissen auch nicht, wie es dieser terrorverdächtigte Grams damals, Anfang der 90er Jahre, in Bad Kleinen geschafft hat, sich vor den Augen der GSG-9-Schützen noch schnell selber umzubringen. Mit 25 Einschusslöchern, einer der tragischsten Selbstmorde, die wir kennen. Die Nachrichtenübermittlung wird immer schneller, aber manche Infos kriegen wir nie. Bei der ewigen Jagd nach immer neuesten Nachrichten geht auch vielfach altes Wissen der Menschheit flöten. Zum Beispiel Machiavelli. Das war lange vor Twitter, 16. Jahrhundert. Machiavelli hat gesagt, um die Machtausübung zu bewahren, ist es notwendig, sich zu gewissen Zeiten des Terrors zu bedienen. Ja, hat Bin Laden das von Machiavelli? Über Twitter? Wir wissen es nicht. Schon Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und der hatte noch gar kein Internet. Wenn Sokrates Twitter gehabt hätte, hätte er das 5 Minuten eher gewusst. Was war noch? Ja, EasyCash, Datenskandal mit EC-Karten. 20 Jahre nach dem Ende der DDR sind noch längst nicht alle Stasi-Aktenschnipsel zusammengeklebt. Aber irgendwie ist doch zusammengewachsen, was zusammengehört, oder? Ob Lidl, Telekom, ob Deutsche Bahn, kräftig wird das Leben der anderen ausgespäht. Nur jetzt nicht von Staat und Planwirtschaft, sondern von der freien Marktwirtschaft. Die muss auch planen. Es geht um Cash. Praktisch, wenn man Infos an der Kasse über die EC-Karte gleich mit abbuchen kann. Easy Cash. Das heißt nicht nur leicht bezahlen. Nein, was ich kaufe, wird mit meinen 26 Bonus- und Kundenkarten abgeglichen. Fertig ist das kostbare Kundenprofil. Verkauft sich prima. Easy Cash. Wir haben selbst daran mitgearbeitet. Als Kunde werde ich automatisch zum IM, zum inoffiziellen Mitarbeiter. Für eine Handvoll Punkte. Die Karte sagt, ich habe Kredit. Das ist das Credo unserer Konsumgesellschaft. Kredit, der Glaube ans Geld. Das ist die Religion. Und ich bin dabei. Ich habe meine EC-Karte als Mitgliedsausweis dieser Glaubensgemeinschaft in der Tasche. Die Zinsen sind zwar gerade etwas hoch, 18%, für Geld, das die Banken billig von der Zentralbank kriegen. Aber dabei sein ist alles. Hier, die Karte. Ich bin kein Hartz-IV-Schnorrer. Ich bin ein motiviertes Glied der Gemeinde. Und das ist der Unterschied zum kaputtgegangenen Staatssozialismus mit seinen fiesen Agenten und Wanzen im Ehebett. Wir machen freiwillig mit und haben noch Spaß dabei, weil wir zum exklusiven Kreis der Goldcard-Inhaber gehören. Im Flugzeug 3 Reihen vor dem Unterschichtspöbel mit der Silvercard sitzen dürfen. Haha, für 10.000 Punkte beim Discounter gibt es eine Bratpfanne gratis. Für 100.000 Punkte bei der Apotheke eine Hüftpfanne. Zum selber zusammenbauen, inklusive 6-Kant-Schlüssel und Bauanleitung. Für 1 Million Punkte freie Wahl der Pflegestufe. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, nehmen auch den Rollator von BMW. Und unser Kleiner kann sich mit dem Bobbycar bald schon seine Statusmeilen für den migrantenfreien Kindergarten erstrampeln. Bingo! 20% auf alles, außer Kopftücher. Und wir dürfen in die VIP-Lounge, wenn unser Mesut Özil für Deutschland die Tore reinhaut. Ich fand das ja auch erst albern mit den Punkten. Jedes Mal, wenn ich zur Edeka gehe, werde ich gefragt, haben Sie die Deutschland-Card? Nein, ich habe den Laden auch so gefunden. Ich fand die Punktesammelei schon blöd, als die in Flensburg damit angefangen haben. Aber es belebt unsere Wirtschaft. Umsatz wird erzeugt. Da entstehen viele Minijobs. Zum Beispiel im Callcenter, wo ich die Punkte abfrage. Punkte sammeln, die neue Religion. So können bald auch Ausländer Deutsche werden. Sie müssen nur genügend Punkte sammeln. Irgendwann kommt dann, logisch, noch die andere Regelung. Wer zu wenig Punkte hat, kann gehen. Ja, ganz einfach. Raus. Ende. Punkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören zugespitzt den Monatsrückblick auf Bayern 2 und ich bin Arnulf Rating. Und wir sind 20 Jahre nach der Einheit und können sagen, uns geht es gut. Wir sind ein Volk. Ja, wir haben ein Wirtschaftswunder. Rekordwachstum. Ja, viele wundern sich, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Ja, wieso denn? Was gibt es da wieder zu meckern? Die Arbeitslosenzahl ist unter 2,9 Millionen. Boah, super. Erstmals seit 18 Jahren. Alle Welt beneidet uns. Und was machen wir? Die schwarz-gelbe Koalition ist in der Wählergunst unten durch. Wir sind ein Volk. Ein undankbares Volk. Tja, dieses eine Volk, das klafft auseinander. Wir haben gerade erfahren, es gibt 103 Euro-Milliardäre unter uns. Die brauchen nicht mehr zu arbeiten. Aber die werden nicht als Arbeitslose gezählt. Auf der anderen Seite gibt es etwa in der Heldenstadt Leipzig ganze Viertel, wo jeder Zweite von Hartz IV lebt. Die Deutschen sind fleißig, ja, sie sind voll beschäftigt, fast. Aber womit? Mit Minijobs und billiger Leiharbeit. Jeder Fünfte zu Hungerlöhnen, unter der Niedriglohnschwelle. Und so soll das weitergehen bis 67? Einige von der CDU sagen schon, die Rente ab 70 darf kein Tabu sein. Klar, Geißler arbeitet ja auch noch. Und der Papst. Gut, sie müssen nicht so schwer tragen. Sie sind keine Möbelpacker oder Steinsetzer. Die haben es mit 70 echt nicht mehr so leicht. Aber wieso jammern? In Frankreich randalieren Millionen Menschen auf den Straßen, weil das Renteneintrittsalter von 60 auf 62 Jahre steigt. Da streiken sie, dass das Benzin ausgeht gegen ein Renteneintrittsalter, nachdem wir uns die Finger schlecken würden. Wir sind ein Volk, das starrt seit Jahrzehnten mit Tunnelblick auf die Arbeitslosenzahlen. Schröder wurde abgewählt bei über 5 Millionen. Denn wir wissen, 6 Millionen Arbeitslose vertragen wir nicht. Da beginnt der Faschismus. Also tun Politiker alles, um die Arbeitslosenzahlen runterzudrücken. Arbeit, Arbeit, um jeden Preis. Sonst können wir auch mal gegen Ausländer ungemütlich werden. Nein, das hat mit Rassismus nichts zu tun. Unser Präsident ist schließlich auch der Präsident aller Muslime. Und Mesut Özil schießt für uns die Tore. Aber man wird ja mit Sarrazin wohl noch sagen dürfen, dass Ausländerei und Unterschichtentum genetisch bedingt sind, oder? Aua! Wenn Politiker in so einer Situation schlechte Umfragewerte haben, dann knallt es. Siehe Mappus, siehe Seehofer. Seehofer wird zur losen Kanone an Deck des sinkenden CSU-Bootes. Eine einzige Eierei von Rauchverbot bis Wehrpflicht. Er fremdelt und will die Rente mit 67 nicht mehr. Hat wohl selber Angst, dass er es bis dahin im Job nicht schafft. Wohin wird er morgen ballern? Ein Rausländeramt für Trachtenverweigerer? Kopftuchpflicht für alle Özils? Lederhosen für Wulff? Wenn wir schon so mies drauf sind im Wirtschaftswunder, wie wird es dann sein, wenn es mal wirklich schlecht geht? Uah. Darum bitte, bitte, liebe Wähler, geben Sie der CSU bei der nächsten Umfrage alle Stimmen, die Sie haben, auch die von allen Onkeln und Tanten dazu. Sonst knallt Seehofer komplett durch.